Hey und herzlich willkommen. Liebe Freundinnen und Freunde des PEN Berlin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zum dritten Kongress des PEN Berlin. Diesmal hier in Hamburg, in der Fabrik. Ich bin Bascha Mika und habe die Ehre und das Vergnügen, Sie und euch heute durch den Nachmittag zu führen. Wir haben ein wunderbar volles Programm. Gut, keine Sorge, es gibt auch mal eine Kaffeepause oder für Bier oder Wein. Aber wir haben ein wunderbar volles Programm, das natürlich inhaltlich auch anspruchsvoll ist, weil die Themen einfach so wichtig sind. Wir haben sehr viele kluge und super interessante Leute. Und eins kann ich euch jetzt schon versprechen. Ihr werdet diese Fabrik, wir alle werden diese Fabrik, ein bisschen schlauer verlassen, als wir reingekommen sind. Ach Dennis, schön, dass du auch schon da bist. Das ist super. Wer kommt zu spät? Der Sprecher des PEN Berlin. Aber wir wollen ja nicht nur reden, streiten und hoffentlich auch was zu lachen haben. Am Ende wollen wir auch feiern. Musik hören und tanzen. Und deswegen müsst ihr alle unbedingt bis zum Ende dabei sein. Ich meine, vielleicht wundert ihr euch, dass ich hier so aufgebrezelt bin. Jeans sind ja auch ganz schön, sehe ich da. Der Grund ist ganz schlicht. Simone Buchholz und Eva Menasse haben diesen Kongress organisiert. Und ich finde, diese Herkulesarbeit verdient jetzt schon mal eine kleine Würdigung, oder? Ja. Und ich bin deswegen so aufgebrezelt, weil Eva und Simone sich gewünscht haben, dass ich hier nicht als Schlampe auftrete. Und der Anzug, um es euch mal deutlich zu sagen, stammt, ist ein Vintage-Anzug, ein Vintage-Smoking, stammt aus den 50er Jahren von Yves Saint Laurent, sage ich nur mal so ganz nebenbei, aber konnte man bezahlen, war ja Vintage. Der ist quasi so alt wie ich, er hat nur den verdammten Vorteil mir gegenüber, er ist knitterfrei. So kommen wir weiter, das ist das Motto unseres Kongresses. So kommen wir weiter, kein Ausrufezeichen, keine Frage, nur eine schlichte Feststellung. Damit wir weiterkommen, müssen wir reden. Und da wir ja alle oder sehr viele von uns mit Sprache zu tun haben, habe ich überlegt, welcher Sprachgewaltige uns dabei unterstützen kann. Ganz klar, Mark Twain. Ist halt ein Kerl. Tut mir leid, ist ein Mann, schade eigentlich, aber dafür kann er ja nichts. Aber Mark Twain hat gesagt, man vergisst vielleicht, wo man die Friedenspfeife vergraben hat, aber man vergisst nie, wo das Beil liegt. Das ist zweifellos eine Warnung vor der menschlichen Natur. Also lasst uns so reden, nachdenken und streiten, dass wir uns vielleicht mal die Friedenspfeife um die Ohren schlagen, aber das Beil endlich mal vergessen. Und da wir übers Reden reden, jetzt kommt eine Rednerin, die ihr alle kennt, und gerade deshalb muss ich ein paar Worte zu ihr sagen. Eva Menasse. Bis gestern, 2,5 Jahre lang, war Eva im Board des PEN Berlin eine unserer beiden SprecherInnen. Okay, wir haben ein Board und wir haben SprecherInnen, dennoch tun wir ja gerne so, als wären wir im PEN mehr oder weniger alle gleich. Sind wir nicht. Auch bei uns gibt es diese ganz besonderen Menschen. KollegInnen, die auf sehr unterschiedliche Weise das PEN-Momentum verkörpern, die den Laden zusammenhalten, an dessen Zukunft arbeiten, kämpfen und streiten und etwas wirklich wollen und dabei das Gesamte nie aus den Augen verlieren. Genauso eine ist Eva. In den Jahren, in denen sie das Gesicht unseres PEN war, hat sie vor lauter Arbeit im Board literarisch kaum etwas schreiben können. Das ist grausam für eine Schriftstellerin. Ich weiß, Opfer ist ein großes Wort, aber dennoch, sowas nennt man Opfer bringen. Und dafür sollten wir ihr mal richtig danken. Ein Applaus für Eva. Applaus
Danke, ihr Lieben. Hört mal ganz kurz auf zu applaudieren, damit ihr gleich weiter applaudieren könnt, denn wir haben... Was ist los, Aaron? Ist es zu laut? Nein. Denn wir haben gestern in der ganzen emotionalen Aufregung nicht so richtig geschafft, ein Foto zu machen mit den 5 Boardmitgliedern, die am gestrigen Tag aufgehört haben. Eine davon bin ich, aber ich möchte jetzt die anderen 4 auf die Bühne bitten. Allen voran als größte Organisatorin dieses Hamburger Kongresses, Simone Buchholz, meine Monelli, ohne die ich das nicht durchgehalten hätte, 2,5 Jahre lang. Außerdem Doris Akgrab, Alexandru Bulusch und Jörg Sundermeier. Wir haben gestern aufgehört und wir haben verdammt hart für euch gearbeitet. So, jetzt wird's ernst. Vorgestern früh erhielten Dennis Yücel und ich, die wir beide da noch gemeinsam die Sprecher des erst vor 2,5 Jahren gegründeten PEN Berlin waren, eine Presseanfrage. Wir sollten uns zu dem riesigen Boykottaufruf aus dem angloamerikanischen Raum verhalten, der gerade öffentlich geworden war. An die 1000 Schriftsteller und andere Kulturschaffende forderten dort, dass niemand mehr mit israelischen Kulturinstitutionen und Künstlern zusammenarbeiten möge, die, Zitat, sich an der Verletzung der Rechte der Palästinenser mitschuldig machen. Zitat Ende. Als Verantwortliche für PEN Berlin mussten wir uns äußern. Wie immer in Absprache mit meinem Kollegen teilte ich also mit, wir lehnen Kulturboykott ab, in jeder Form, in jeder Richtung. Und wir freuen uns sehr auf unseren diesjährigen Festredner, den israelischen Schriftsteller Edgar Keret. Und wir sind... Und wir sind, das nur zur Erinnerung, auch letztes Jahr manchen Forderungen klar entgegengetreten, unsere damalige Festrednerin E.L. Kennedy wieder auszuladen. Als Verein, der sich der Rede- und Kunstfreiheit verschrieben hat, kommt man um solche Stellungnahmen nicht herum, obwohl ich mir aus Verzweiflung über den Zustand der Welt mal wieder lieber die Decke über den Kopf gezogen hätte. Für die Schlagzeile PEN Berlin ist empört, können wir nichts. Ich habe bloß eine E-Mail mit diesen Sätzen geschickt. Ob ich dabei empört oder ganz ruhigen Blutes war, wusste die anfragende Kollegin streng genommen nicht. Aber so ist das Medienspiel. Damit es mehr geklickt wird, fügen die Kollegen einer klaren Aussage Empörung hinzu. Dieser neue Boykottaufruf, der sich blind und unscharf gegen israelische Kulturinstitutionen richtet, bietet mir allerdings die Gelegenheit, mit dem Ende meiner Amtszeit als Sprecherin dieses großartigen neuen Vereins noch einmal ein paar Grundsätze festzuhalten, an die ich mit aller Kraft glaube. Dazu gehört eben, dass Kulturboykott immer falsch ist, zu jeder Zeit, in jeder Richtung, aus allen Gründen. Nicht zuletzt geht auf diese Überzeugung vor über 100 Jahren, 1920 in London, die Gründung des ersten PEN-Clubs zurück. Es sollte ein Neuanfang sein, nach den publizistischen Feindseligkeiten, die dem Ersten Weltkrieg vorangegangen waren und an denen viele Schriftsteller der kriegführenden Länder einen großen Anteil hatten, indem sie sich nämlich hatten einspannen lassen in das nationalistische Einpeitschen. Wenn wir die PEN-Grundsätze von damals hochhalten wollen, müssen wir verstehen, müssen wir bis in die letzte Verästelung hinein begreifen, was auf dem Spiel steht, wenn Künstler boykottiert werden. Wir wissen nicht, was der verehrte Kollege Edgar Keret heute Abend sagen wird. Genauso wenig, wie wir letztes Jahr, nur wenige Wochen nach dem 7. Oktober, wussten, worüber die ebenso geschätzte Kollegin A.L. Kennedy sprechen würde. Wir hatten sie ein Dreivierteljahr vorher als die berühmte Schriftstellerin eingeladen, die sie ist, und keineswegs als Nahost-Expertin. Kritisiert wurde dann, dass sie in den Jahren zuvor BDS-Aufrufe unterschrieben hatte. Aber wenn man ganz grundsätzlich gegen Kulturboykott ist, dann darf man auch Menschen nicht boykottieren, die schon einmal für Kulturboykott unterschrieben haben. Einfach deshalb, weil jeder Mensch und auch jeder Schriftsteller so viel mehr ist als zwei Unterschriften, wie im Fall von Kennedy, so viel mehr als seine Staatsbürgerschaft, wie zum Beispiel Edgar Queret. Als wir uns dann bereits kurz nach dem letzten Kongress um Edgar zu bemühen begannen, ahnten Dennis und ich bereits, dass auch ein Jahr später zu einem Skandalon werden könnte, aus dem genau entgegengesetzten Grund, wenngleich nicht unbedingt hier in Deutschland. Aber eben das, Skandalisierungen aus diametral entgegengesetzten Gründen, bieten eine schöne Möglichkeit zur Erkenntnis. Genauso wenig, wie man Edgar Queret, diesen dezidierten Kritiker der israelischen Regierung, dafür verantwortlich machen kann, was die rechtsextremste Regierung, die Israel je hatte, gerade an tödlicher und auch moralischer Verwüstung in der Region anrichtet, genauso wenig durfte man Adania Shipley, die preisgekrönte palästinensische Schriftstellerin, im vergangenen Jahr mal eben mir nichts, dir nichts in die Nähe des grauenvollen Hamas-Terrors rücken, indem man eine Preisverleihung auf der Frankfurter Buchmesse zum damaligen Zeitpunkt für unpassend erklärte. Was hat man sich damit angemaßt? Was haben sich deutsche Zeitungen ebenso wie Schriftstellerkollegen damals zu Schulden kommen lassen, indem sie Shipley und ihren großen Roman Eine Nebensache schon in den Schlagzeilen in die Nähe von eliminatorischem Antisemitismus rückten? Und warum hat in diesem Jahr eigentlich keiner nachgefragt, was aus der verschobenen Preisverleihung geworden ist? Und hier noch ein anderes Beispiel, denn nur möglichst vollständig ergeben sie alle den Sinn, den ich meine. Vor 2 Jahren eröffnete ich unseren ersten Kongress unter anderem mit diesen Worten: Es ist unangemessen, von ukrainischen Schriftstellern regelmäßig zu verlangen, doch zumindest den literarischen Wert von Puschkin bis Dostojewski anzuerkennen. So unangemessen, wie jedem russischen Künstler erst einmal den rituellen Anti-Putin-Schwur abzufordern. Und es wäre ebenso verfehlt, ukrainische Autorinnen ausschließlich danach zu beurteilen, ob sie gerade rasend Lust haben, mit russischen Kollegen öffentlich zu diskutieren, und seien es noch so bekannte Dissidentinnen. Aber genau deshalb, ist auch noch von damals, sind in Zeiten des Krieges die Gespräche, die nur außerhalb der Kriegsgebiete geführt werden können, ein hohes Gut. Sie weiterhin zu ermöglichen, muss unser Ziel bleiben. Das gilt heute noch viel mehr für alle Konfliktherde dieser Welt. Das Gespräch und die Debatte hier sind etwas grundsätzlich anderes als dort, wo Menschen täglich töten und sterben. Diesen Unterschied verstehen nur Fanatiker nicht. Auf der vor 2 Wochen zu Ende gegangenen Frankfurter Buchmesse haben wir, der Pen Berlin, einen großen Italien-Schwerpunkt veranstaltet. Wir haben dafür mit jenen italienischen Schriftstellerinnen zusammengearbeitet, die sich öffentlich gegen den offiziellen Gastlandauftritt der rechten Regierung Meloni gewandt hatten. Nicht nur hatte das offizielle Italien seinen berühmtesten Autor, den Mafia-Experten und eminenten Regierungskritiker Roberto Saviano, gar nicht erst in die Delegation eingeladen, es wollte auch genau jene Diskussionen nicht führen, die unseren Kollegen unter den Nägeln brannten, nämlich jene über den Rechtsruck in ganz Europa, über die Diffamierung von Autoren, über Manipulation und Einschüchterung im Kulturbetrieb. Wir hatten also, und darauf sind wir sehr stolz, die berühmtesten zeitgenössischen Autorinnen Italiens auf unseren Pen-Berlin-Veranstaltungen. Saviano selbst, gleich 2-mal, aber auch Paolo Giordano, Nicola La Gioia, Donatella di Pietrantonio, Francesca Melandri und Antonio Scurati. Sie schilderten ungeheuer eindrucksvoll, wie es sich anfühlt, wenn man plötzlich als Einzelner herausgehoben und in den Medien angefeindet wird. Wie es sich anfühlt, wenn die eigenen Kollegen abrücken, indem sie sagen, nun ja, vielleicht hätte er oder sie wirklich nicht diese scharfen Worte benutzen müssen. Vielleicht sind er oder sie ja wirklich übers Ziel hinausgeschossen. Warum müssen sie sich überhaupt in diese Sachen einmischen? Und das ließ einen wiederum an die beeindruckende Autobiografie von Salman Rushdie denken, an das Buch mit dem Titel Josef Anton, das er während seines jahrelangen Versteckens vor der über ihn verhängten Fatwa schrieb. Auch er schildert, wie schmerzhaft es vor allem ist, wenn die Kollegen einem die Solidarität entziehen. Fast noch bedrohlicher als der Umstand, dass fanatisierte Mörder nach einem suchen. Ich hatte eine Erkältung. Auf der letzten Buchmesse sprachen wir mit den italienischen Kolleginnen außerdem oft darüber, warum es ausgerechnet die Schriftsteller sind, gegen die autoritäre Regimes oder auch nach rechts abgerutschte, gerade noch Demokratien, als erstes vorgehen. Ich kenne das aus meinem Heimatland Österreich. Schon im Jahr 2000 entfesselte die rechte FPÖ, die damals in der Regierung war, eine ungeheuerliche öffentliche Kampagne gegen Schriftsteller wie Elfriede Jelinek und Peter Turini. Und in der Türkei läuft aktuell wieder ein Verfahren gegen den preisgekrönten und unserem Verein verbundenen Schriftsteller Yavuz Ekinci, ein Verfahren, dessen Grundlage ein Roman ist. Ein Roman, der einen Mann ins Gefängnis bringen könnte. Warum also die Schriftsteller? Was macht sie, die sich selbst meistens so machtlos fühlen, in den Augen der Machthaber so gefährlich, dass man sie verfolgen und verbieten muss? Es gibt viele Antworten auf diese Frage. Ich möchte das gar nicht ausführen, nur so viel vielleicht. Autoren sind Individualisten. Sie haben keinen ganz einfachen Beruf gewählt, aber gerade das macht sie unabhängig. Mit ihren Werken der Fiktion erreichen sie ein Publikum ganz jenseits von dessen politischen Überzeugungen. Denken wir daran, denken wir an die Angst der autoritären Machthaber vor den Schriftstellerinnen, wenn auch wir hier in Sicherheit und Frieden plötzlich meinen, dass der eine oder die andere nicht öffentlich sprechen, besser gerade keinen Preis bekommen sollte. Denken wir daran, dass wir, die wir die Spaltung und Polarisierung aller Orten, die eminente Verengung des Diskurses so gern lautstark beklagen, dass wir daran vielleicht auch unseren Anteil haben. Vor 2,5 Jahren habe ich mich zusammen mit Denis Yücel und vielen anderen in dieses verrückte Abenteuer geschmissen, einen neuen Pen zu gründen. Danke. Ich hätte da unten eins gehabt. Einen neuen Pen zu gründen, weil es das war, was ich damals am meisten vermisst habe in Deutschland. Eine aktive, lebendige Schriftstellerinnen- und Autorenvereinigung. Ein Zusammenschluss der schreibenden Menschen, die eben alle Individualisten und oft genug Querköpfe sind, aber die dennoch ihren kleinsten gemeinsamen Nenner, wir können in diesem Land frei und unbeeinflusst schreiben, so sehr achten, dass sie bereit sind, ihn umzuschmieden zu einer starken Plattform. Einer Plattform, die die Rede-, Kunst- und Wissenschaftsfreiheit aller nach allen Seiten hin verteidigt und die im Notfall die kontroversen, schwierigen und heiklen Diskussionen selbst organisiert. Eine Plattform frei, breit und sicher genug, um zumindest einigen von jenen KollegInnen zu helfen, die in ihren Ländern verfolgt, eingesperrt, gefoltert oder ins Exil gezwungen werden, nur wegen dem, was sie schrieben. Wer ein Menschenleben rettet, der rettet die ganze Welt. Vermutlich ist das der bekannteste Satz aus dem Talmud. Weil es diesen Verein gibt, leben heute unter anderem die türkisch-kurdische Lyrikerin und Romanautorin Meral Şimşek mit ihren Söhnen, der afghanische Journalist Nazir Nadim, die iranische LGBTQ-Aktivistin Sareh mit ihren beiden Kindern, die ebenfalls aus dem Iran stammende Lyrikerin Mahtab Yagma mit ihrem 6-jährigen Sohn und der marokkanische Journalist Imad Stitu in Sicherheit in Deutschland. Anderen Kollegen konnten wir punktuell helfen, mit der derzeit so schwierigen Wohnungsbeschaffung, mit Anträgen bei der Krankenversicherung, mit der Vermittlung an Verlage oder mit einem befristeten Aufenthalt, wie für Yavuz Ekinci, um einmal frei von Stress und Bedrohung durchzuatmen. Über 3 andere Kolleginnen, die anderswo seit Jahren in Haft sind, werden Sie heute Abend in 3 Kurzpräsentationen Näheres erfahren. Und diese 3 sind nur ein Ausschnitt aus einer bestürzend großen Zahl weltweit. Das jedenfalls ist unsere Kernaufgabe, diese Plattform und die Menschenrechtsarbeit. Wir haben mit dem PEN Berlin bereits jetzt eine Struktur geschaffen, auf die sich diese Menschen, die wir hierher geholt haben, verlassen können müssen. Wenn ich heute zurückschaue auf die ziemlich genau 36 Monate, ist mir fast unbegreiflich, was wir sonst noch alles geschafft haben. 5 Buchmessen mit Programm bespielt, mit dem heutigen 3 Kulturkongresse organisiert, dazu an die 100 Veranstaltungen, Lesungen, Diskussionen, Dutzende Pressemitteilungen und öffentliche Interventionen. Dann im gerade vergangenen Sommer Denis Yücel's Meisterleistung, die so geglückte und medial viel beachtete 37-teilige Ostgesprächsreihe, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, zum Thema Meinungsfreiheit und Demokratie. Den nicht ganz hürdenfreien Weg in den Dachverband PEN International haben wir quasi nebenbei in Rekordzeit bewältigt. Wir sind gestern von 370, wir sind in dieser ganzen Zeit seit gestern von 370 auf weit über 700 Mitglieder angewachsen, was uns auch logistisch inzwischen ganz schön etwas abverlangt. Und die breite Berichterstattung über unsere Arbeit, die vor allem in den wilden Anfängen nicht unbedingt nur freundlich war, bestätigt das jedenfalls. Wir sind eine Art kulturpolitischer Player geworden. Als Newcomer mussten wir das übrigens, ständig auf uns aufmerksam machen, auf die Gefahr hin, damit auch manchen unserer Mitglieder auf die Nerven zu gehen. Aber auch das war eine Bedingung unserer Menschenrechtsarbeit. Weil man von uns schon gehört hatte, bekamen wir die nötigen Termine in der Politik, konnten wir Kontakte knüpfen und Kooperationen eingehen, Förderungen beantragen, Stipendien und all das. Das ist der PEN Berlin, auf den ich stolz bin in aller seiner Breite. Das alles zusammengenommen ist die Arbeit der vergangenen 2,5 Jahre. Seit langem und gewiss vergeblich wünsche ich mir von den Medien, dass sie diesen Aspekt mehr in den Blick nehmen, wenn sie wieder so genüsslich über unsere Konflikte und einzelne Austritte berichten. Wo ist denn das große Porträt von Meral Şimşek über die Erschütterung eines Lebens im plötzlichen Exil? Wo das Interview mit Sari, die im Todestrakt der Mullahs saß, oder mit der Lyrikerin Mahtab über die aktuelle Situation im Iran? Wie geht es Imad Stitu, der monatelang im tunesischen Untergrund leben musste, bevor wir ihn mit erheblichen Schwierigkeiten endlich nach Deutschland holen konnten? Es gibt glücklicherweise inzwischen so viele Bücher über die jüdischen Exilautoren der Nazizeit, aber immer noch so wenige über die Exilanten der Gegenwart. Und es sind beides Teile derselben Geschichte. Exil ist, besonders für Schriftsteller, die damit auch die Sprache und ihr Publikum verlieren, immer eine menschliche Katastrophe. Gemeinsam mit Denis Yücel, dem ich an dieser Stelle danken will für den gemeinsamen, irrwitzigen Kraftakt der letzten 2,5 Jahre, für seine unbändige Energie, seine Kreativität, seinen Humor und ebenso oft für die oft nervenzerfetzenden Diskussionen, die uns beide, aber vor allem den Verein, am Ende immer weitergebracht haben. Gemeinsam mit Denis also bin ich mir darüber einig, wo die einzige und überprüfbare Wirksamkeit eines solchen Unternehmens wie des PEN Berlin liegt, darin in dieser Menschenrechtsarbeit. Wir werden weder den Nahostkonflikt noch den Ukraine-Krieg von hier aus und per Resolution lösen. Wirklich absurd wird es meiner persönlichen Meinung nach, wenn PEN-Zentren die Resolutionen anderer PEN-Zentren per Resolution verurteilen. Nichts davon beeinflusst den Lauf der Welt, aber es lenkt alle ab von der eigentlichen Arbeit. Was wir tun können und müssen, ist uns jeden Tag aufs Neue zusammenzuraufen, um weiterzuarbeiten. Jeden Tag unsere Vorbehalte gegen andere zu überprüfen und zu überwinden. Immer lieber das persönliche Gespräch zu suchen, anstatt im Internet dumme Daumen abzugeben für Kampagnen gegen Menschen oder Institutionen, deren angebliche Fehlleistungen uns selbst möglicherweise gar nicht aufgefallen wären. Was uns als PEN Berlin stark und glaubwürdig macht, ist unsere Unterschiedlichkeit, unsere weltanschauliche Bandbreite, solange wir sie uns bewahren können. Wenn wir sie verlieren, werden wir zu etwas Ähnlichem wie eine Lobbygruppe. Und selbst die sind heutzutage ja bis zum Zerreißen uneins. Einer unserer heutigen Gäste auf diesem Penn Berlin Kulturkongress, der im angloamerikanischen Raum hochberühmte Autor und Essayist Fintan O'Toole, analysiert anhand des blutigen irischen Konflikts die ungesunden, aber seelisch so wärmenden Vorteile, die Spaltung und Polarisierung für all jene bringt, die sich davon mitreißen lassen. Sie ziehen uns Menschen an. Sie ziehen Menschen an, die, wie vermutlich wir alle, vom Zustand der Welt oft überfordert und erschreckt sind. Und deshalb ergeben sie sich dieser falschen Nähe, die durch das banal-binäre Konzept von us and them, von wir und die entsteht. Man muss sich, sagt Fintan, dann gar nicht mehr so genau anschauen, wer diejenigen eigentlich sind, mit denen man da Seite an Seite brüllt, mit denen man im schlimmsten Fall schon drauf und dran ist, in den Kampf zu ziehen. Denn die Hauptsache ist, den vermeintlichen Gegner zu definieren und überzeugt zu sein, dass man keinesfalls so ist wie er. Es ist die negative Identität der Abgrenzung. Daher ist es vermutlich Schwierigste zurzeit, sich gegen die eigene Gruppe zu stellen, die Überzeugungen der eigenen Leute ständig kritisch zu überprüfen und ihre Verhärtungen zu bemerken. Es waren in der Vergangenheit auch das oft Künstler und Schriftsteller, die störrisch dagegen hielten, wenn alle anderen sich einer bestimmten Richtung mitreißen ließen. Ich glaube, am Ende ist es bei aller Unübersichtlichkeit der derzeitigen Welt gar nicht so schwer. Wir müssen mit denen gehen, die gegen die Spaltung und an der Verstärkung der Plattformen arbeiten, die nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner suchen und dafür sorgen, dass das Gespräch nicht verstummt. Nur so kommen wir weiter. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen spannenden, lehrreichen und hoffentlich auch unterhaltsamen Kongress und dem, meinem Penn Berlin, eine glanzvolle Zukunft, die sich gerade auch an seinen konstruktiven Kontroversen messen lassen wird. Vielen Dank.
Ja, das ist jetzt außer der Reihe, aber für diejenigen von Ihnen, die nicht Mitglied des Penn Berlin sind oder auch von euch, die gestern nicht da sein konnten, wir hatten, falls sich gewundert haben, dass es hier eine Verabschiedung gab ohne Blumen, die haben wir gestern schon überreicht und wir sind eine Menschenrechtsorganisation, wie Eva das ausgeführt hat. Ein Blumenstrauß zum Abschied aus der Vereinskasse ist okay, aber zwei Blumensträuße für einen Abschied bei fünf Leuten, das können wir uns nicht leisten, das Geld ist für anderes da und ansonsten, Eva, muss ich noch eine Sache, ich bin so traurig, ich bin, dass Eva an der jetzt aufgehört hat, nicht mehr zur Verfügung stand, bin ich sehr froh, eine neue Sprecherin an meiner Seite zu haben, das ist Thea Dorn, die aus sehr, sehr nachvollziehbaren persönlichen, familiären Gründen gestern nur im Zoom an der Mitgliederversammlung teilnehmen konnte und deswegen heute auch nicht in Hamburg ist, von der ich sie herzlich grüßen soll und ansonsten darfst du wieder ans Mikro, aber einfach nur, das war toll mit dir, Eva, nochmal. Es war groß und ich glaube, wir sind sehr weit gekommen und danke für alles.